Es gibt ein Lied. Ein Lied, das heißt Vayvater Jakob Levado Vayehav. Also das ist eigentlich das hier, ein Vers aus der Parasha. Wenn jemand vielleicht das noch nicht geahnt hätte. Das kommt vom 25. Vers des 32. Kapitels von Breschit, also in der Parasha dieser Woche, Vayishlach. Vayvater Jakob Levado, Vayvater und ist übergeblieben, Jakob alleine. Vayavek ish imo adalot ashachar, und ein Ish hat mit ihm geringt bis der Morgenrote. Also erstens, bevor wir uns mit diesem Ich beschäftigen, möchte ich eine kurze, eine Exkursus, um nicht Seitensprung zu sagen, das in Deutsch mal eine andere Bedeutung hat, neben der Erläuterung geben, nämlich, weil Vater Jakob Levado ist übergeblieben alleine. Was heißt das, alleine übergeblieben? Wenn wir betrachten, dass Jakob weiß, dass Esav ihn entgegenkommt, und zwar nicht alleine und nicht mit vielen Geschenken, sondern mit 400 bewaffneten Leuten, dann fängt Jakob an, mit Recht beängstigt zu sein, und er hat zwar ein Geschenk geschickt in der Hoffnung, Esav zu eigentlich habe ich die Rashis dazu nicht gebracht, aber es ist nicht nur besänftigen. Es ist eine Mischung, ein Geschenk kann auch Menschen einschüchtern. Es ist eine Mischung von Besänftigung und Einschüchterung.
Und zu zeigen, wer reich.
Ja, genau, Jakob. Und wer so viel hat, der kann sich vermutlich auch noch verteidigen. Er hat auch ein Sicherheitssystem. Aber dennoch verlässt sich Jakob nicht darauf und er bittet vor Gott. Und wir werden vielleicht noch darüber sprechen. Ich glaube, wir werden die Zeit nicht heute haben, das Gebet anzuschauen. Das Gebet ist an sich sehr interessant. Und dann entscheidet er, sich vorzubereiten, sollte es zum Kampf kommen. Und jetzt müssen die den Jordan überqueren. Was in sich ein bisschen komisch ist, weil Jakob konnte natürlich jenseits des Jordans bleiben. Und in der Hoffnung, dass das ihn schützt. Das würde ihn nicht besonders viel schützen, warum nicht?
Naja, abgesehen davon, dass Esav den Jordan auch überqueren könnte, aber er wäre ja dann nicht in Eretz Israel.
Ja, aber ich möchte mit dem ersten Grund direkt arbeiten. Jakob konnte ja warten, bis Esav wird ja nicht ewig dort bleiben.
Ah.
Vielleicht, ja. Er konnte sich zurückziehen und schauen, was tut man eigentlich, wenn ein Feind kommt, dann sucht man sich einen sicheren Ort und zieht sich zurück. Das ist nicht, was Jakob tut. Mhm. Er geht irgendwie in eine Offensive, aber einer der Gründe ist auch, der Jordan ist nicht so groß. Nicht nur ist der Jordan nicht so groß, sondern gerade dort ist er bei einem Mavar. Das heißt Mavar Yabok. Mavar Yabok ist, also bei Yabok gibt es auch ein Mavar, das sind Orte, wo der Fluss nicht so tief ist und man kann dort überqueren. Das ist noch vor, dass es Brücken gab, also Brücken gab es schon, aber ich meine, man hatte noch nicht so viele Brücken über die Flüsse gebaut. Und man geht dort, wo man durch den Fluss, heißt das Waden auf Deutsch, wie niederländisch?
Watten,
okay. Ja, also die Niederländer machen aus dem TND. Er ist also dort, bringt nichts, um zu warten, überquert den Jordan, und ich werde jetzt nochmals beweisen, dass es nicht besonders tief oder schwer ist, den Jordan dort zu überqueren. 23. Vers, weil Jakob balailahu, während der Nacht selbst, ist er aufgestanden. Er hat seine zwei Frauen genommen, und seine zwei Magden, Beifrauen, und seine 11 Söhne, und er überquerte bei Mavar Yabok. Er tut das nachts, das tut man nicht, wo es einen wilden Fluss gibt, das tut man nicht, wo es besonders tief ist, das tut man, wo man kann. Noch mehr, Er kehrt dann zurück. Wie weiß ich, dass er zurückkehrt? Weil plötzlich ist er alleine hintergeblieben. Was heißt, er ist hintergeblieben? Er hat gerade den Jordan überquert. Antwort ist, er ist mit denen bis zum Jordan gegangen, überquert und kam zurück. Ja, also er traut sich alleine den Fluss zu überqueren. Ja, das ist nicht eine Kategorie 4 Wildwasser. Das ist der Jordan. Und entsprechend wäre es für Esaf überhaupt kein Hindernis, den Jordan zu überqueren. Das wäre nur ein Hindernis für das Fußvolk, nicht für Esaf. Er überquert dort, bleibt aber dann wieder zurück. Aber gerade ist er mit der Familie gegangen, weil er wird Kolaschello. Und alles, was er hat, hat er auch noch überführt. Warum bleibt er denn alleine am Ende? Zu fertig. Und wir kennen das alle, wer schon mit Ferien im Hotel war, das haben wir alle schon gemacht. Am Ende, wenn wir alles wieder eingepackt haben, macht jemand, doch insbesondere, wenn es mehr als zwei Personen sind, geht ein Erwachsener und schaut es noch an, hat man etwas vergessen. Er geht zurück und das ist genau, was Rashi sagt, 25. Vers. Vayivater Yaakov shachach pachim ktanim. Er hat kleine Gefäße, kleine Tongefäße vergessen. Vachazaralen, und er ist zurückgegangen, um sie zu holen. Toll. Woher weiß Rashi das?
Was du gemacht
Ja. Und warum sagt die Gemara sowas? Woher? Woher kommt die Gemara auf so eine Idee, dass er so ausgerechnet kleine Tongefäße hintergelassen hat? In der deutschen Übersetzung ist das nicht so gewaltig. Er hat kleine Gerätschaften dort gehabt. Er vergaß dort kleinere Gerätschaften. Also kleine Gerätschaften, sieht so aus wie kleine Schraubenzieher, die sehr teuer sind für ein PC oder was weiß ich, mit Magnet und Licht und. Nein, nicht das meinen wir hier. Bachim Ktanim, also günstige Dinge. Es ist eigentlich, wir haben einen Fall, wo die Gemara zwar sich etwas vorstellt, aber die Hauptsache ist nicht, was die Gemara hier bezüglich Jakob sagt. Also manchmal ist ein Kommentar eine Exegese und manchmal ist ein Kommentar nicht eine Exegese, sondern ein toller Nagel, an dem man eine Lehre hängen kann. Und das ist genau, was die Gemara tut. Die Gemara stellt sich vor, es ist nicht unrealistisch oder unvernünftig, es ist ganz vernünftig. Jakob hat schon alles rübergebracht und dann bleibt er noch immer, das heißt, er hat noch was zu tun. Und das ist selbstverständlich, dafür brauche ich die Gemara nicht. Alle sollen verstehen, er ist geblieben, weil er noch etwas hatte. Und es ist genau wie wenn dann wir das Hotelzimmer noch anschauen und es bleiben noch ein paar Dinge. Und was ist dann mit diesem Pachim Ktanim? Gut, alle großen Dinge haben sie schon mitgenommen. Es bleiben noch Kleinigkeiten. Aber dann lehrt die Gemara etwas ganz Interessantes. Tzadikim, chaviv aleihem memonam yoter migufam. Eine Zeile, die unverständlich ist. Die aufrechten Menschen lieben ihr Geld mehr als ihr Leib. Ja? Das kann man leider auf der Aufnahme nicht sehen, was für ein Gesicht ich mache. Aber was soll das? Das ist lobenswürdig, dass die Menschen ihr Geld gerne als ihr Leib haben. Ist das nicht verzerrend oder verzerrt? Und die Antwort ist, warum ist das so? Das ist, was die Gemara sagt. Es gibt Menschen, für die sind Gegenstände Gegenstände. Das heißt so, das hier ist eine schöne Tasse mit Blumen drauf. Aber nehmen wir jetzt an, das war jetzt nicht so eine schöne Tasse. Das ist eine Tasse für Tee trinken. Ja, wenn sie nicht so schön wäre. Ich merke übrigens, Ruth liebt die Blumen. Aber wenn es jetzt nicht so schön wäre, nicht ein Teil von einem Satz, dann ist eine Tasse. Man findet noch ja, Dutzende andere leicht im Geschäft. Ja. Mit Blumen ist es ein bisschen schwer, aber. Es hat einen Wert, was es kostet, je nach Qualität von Porzellan und so weiter. Aber die Bedeutung davon ist, das ist ebenso ein Behälter. Dann gibt es manchmal solche Dinge, die eine emotionelle Bedeutung haben. Eine Erbschaft von der Mutter, von der Großmutter, ja? Ein Geschenk, das man bekommen hat, vielleicht für eine Hochzeit oder für eine andere Angelegenheit, eine Danksagung von Schülern, dann hat es eine größere Bedeutung. Das ist nicht mehr der Wert des Gegenstandes an sich, sondern es hat eine emotionelle einen extra Wert. Und die Gemara sagt eigentlich genau das bezüglich der kleinen Dinge der Tzedikim. Wenn jemand Handel treibt und er kauft sich, wenn er was verdient, kauft er was, es ist an sich ein Nützgegenstand, vielleicht ein schöner Nützgegenstand, etwas Dekoratives vielleicht. Aber für die Tzaddikim sind ihre Gegenstände auch etwas Emotionelles. Warum? Sie bemühen sich so, um immer, immer ehrlich zu sein. Man ja, ehrlich sein, natürlich, wir sind doch alle ehrlich. Nein. Wer Handel treibt, weiß ganz genau, was es heißt. Ja, dass man manchmal gewisse Ecken abrundet, dass man manchmal die Dinge nicht so genau macht. Die Konkurrenz ist sehr hart. Und es geht nicht nur um Ehrlichkeit im Sinne, dass ich nicht etwas stehle. Zwar sagen unsere Weisen, She'en poshtin yadam be'gezel, sprechen vom Diebstahl, aber gemeint ist nicht nur Diebstahl, sondern alle Verordnungen, die dafür sorgen, dass die Art, wie wir konkurrieren, milder ist, als was in der wilden kapitalistischen Natur stattfindet. Und wer sich aber so benimmt und Geld verdient, die Dinge, die er damit kauft, sind nicht nur Nützgegenstände. Sie sind eine Erinnerung daran, das habe ich mit meiner Messerut Nefesh, mit meiner Selbstlosigkeit, die ich schwer erworben habe. Damit, ich habe das gemacht. Das ist ein Andenken und es mahnt auch. Ich habe das einmal gemacht, ich kann es wieder. Und ich habe es gemacht, es überlässt mich. Es ist mir ein gutes Gefühl, ich will das wieder. Also es motiviert auch. Und das ist also die Pachim Ktanim. Ich gebe das hier auch als Beispiel, wo die Lehre eigentlich eine selbstständige Lehre ist, die hier angehängt wird. Aber manchmal, wenn eine Lehre angehängt wird, hat sie wenig mit dem Pschat, mit der eigentlichen Interpretation des Textes zu tun. Hier ist es sehr nahe dem Pschat. Ja, es passt eigentlich. Es gibt gar nichts in dieser Lehre, die nicht in diesen Zeilen passt. Ich werde noch mehr sagen. Unsere Weisen wollen damit noch einen zweiten Pschat geben. Sie sagen nicht nur Pschat in, was Jakob hier getan hat, sondern sie sagen Pschat in Jakob. Letzte Woche hat Jakob sich bemüht, um seinen Lohn zu bekommen. Und immer wieder kommt der Laban und er kommt mit Tricks. Und er sagte, du sollst die mit Flecken haben. Dann sagte er nicht die mit Flecken, sondern die mit Füßen, die mit einem Band sind und dann nicht das. Sondern er hat ihm immer wieder seinen Lohn, welche Schafe als Lohn für Jakob sind, das ausgewechselt. Und Jakob unternimmt etwas, das mit dem Holz, das schwer zu verstehen ist, was genau dort geschehen ist. Ich weiß, es gibt orthodoxe Wissenschaftler, die glauben, das in der Epigenetik zu suchen. Ich habe vorgeschlagen, in der Genetik, nicht in der Epigenetik. Das heißt, Epigenetiker, alle wissen, was Epigenetik ist. Genetische Dinge, die nicht rein genetisch sind, sondern die werden durch Erfahrungen oder durch, wie ist es, Kontakt mit bestimmten Stoffen aktiviert, Genen, die aktiviert werden. Es gibt ganz viele Dinge, die epigenetisch sind. Das heißt, ein Gen, der vorhanden ist, heißt noch nicht, dass er jetzt heiß funktioniert. Die Idee jeder Wissenschaftler, das ist sehr, sehr nahe beim Text, ist, dass die Hölzer, die er da entblößt hat, dass diese Art gewisse Stoffen freigegeben haben, die vielleicht dann eine Rolle spielen in der Genetik der Flecken. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich vorgeschlagen habe, ist, dass an sich es keine direkte Verbindung zwischen dem Entblößen von Zweigen einerseits und dem Resultat andererseits, sondern was geschehen ist, ist, Jakob pflegt die Tiere auf eine Art, die eigentlich eine höhere Rendite bringen. Stärkere, fruchtbarere Tiere, die allerdings dafür verschieden gefleckt sind. Und das mit dem Holz ist entweder Glaubt er damit was zu tun? Oder das mit dem Holz hat eher die Wirkung, das als Zeichen für, um die Paarung, wie heißt das, anzuspornen? Oder vielleicht müssen wir die Lösung anderswo suchen. Aber was für uns gerade jetzt wichtig ist, ist, Jakob tut etwas, wo man sich die Frage stellen kann, war das jetzt ehrlich, war das berechtigt, darf er das? Und was klar ist, Jakob zwingt keine Tiere auf irgendwelche Art zu paaren. Sie tun das selbst, aber er sieht einen Engel in seinem Traum, der eben zeigt einen Traum, Hine ha'atudim ha'olim ha'latzon. Es gibt die männliche Schafe, die, wie heißt es, die weibliche Schafe begatten, dass da diese Akudim, Nekudim und Luim sind, also das sind die Gefleckte mit unterschiedlicher Art. Und das heißt, ein Engel hat es gemacht, nicht Jakob. Ich glaube, wenn unsere Weisen sagen, dass Jakob für die Pachim Ktanim blieb, warum? Weil für die aufrechten Menschen, dass denen auch sehr besonders also am Herzen liegt, weil das ein Beweis ihrer Aufrichtigkeit ist, dass sie damit auch noch sagen, dass Jakob trotz alles, was wir gesehen haben, eigentlich ein ganz aufrichtiger, ehrlicher Mensch ist. Also hier sehen wir also zwei Phänomene in Exegese. Einerseits eine Lehre, die angehängt wird, allerdings eine, die passt. Und andererseits, wo eine Lehre in sich eine Wertschätzung des Charakters, also noch eine zusätzliche Lehre entschließt. Auf dem ersten Blick kommentieren sie, warum Jakob hinterblieb, aber sie kommentieren auch, dass Jakob eben durch und durch ehrlich war. Okay, jetzt kommen wir aber zu unserem Engel. Weiter Jakob levado, Jakob blieb alleine, war ja wirklich Shimo, und ein Mann ringte mit ihm Adalot Ashacher bis der Morgenröte, war ja, und er sagte, lo yachol lo, dass er ihn nicht gegen ihn erfolgreich sein konnte. Wer gegen wem? Ja, also es, von was später folgt, wissen wir, dass es hier, dass dieser Ish nicht, es gelingt dem Ish nicht, um Jakob zu bezwingen, zu besiegen. Was tut er dann? Vayiga bechafirecho, er berührte, nicht sanft aber, den Kafirecho, das heißt, wo eigentlich beim Po. Das, warum sage ich, Kaf ist eine Ausstülpung, ja, und deshalb die Ausstülpung seines Beins, das heißt, eben beim Po, immer bei der Sitzfläche. Und Vateika Kafirech Jakob auf Koimo, und sie wurde so, bei den Ballen heißt es, seiner Hüfte, an den Ballen seiner Hüfte, und verrenkt wurde der Ballen an der Hüfte Jakobs, indem er rang mit ihm. Aber Jakob kämpft weiter. Wie weiß ich, dass Jakob weiterkämpft? Weil der Ish plötzlich spricht. Und er sagt im 27. Vers, war Yomer, Shalcheni, schicke mich fort. Die Morgenröte ist gekommen. Da sehen wir, dass er noch immer unter, also von Jakob bezwingt wird. Ja, sonst würde er nicht vor Jakob. Ja. Vor Jomana sagt ihm, ich werde dich nicht fortsenden, sei es denn, du segnest mich. Hier kommen wir zurück zu einem alten Thema, dass wir hier wieder begegnen. Die Brachot. Jakob ist in Abschnitt Toldot geflüchtet, nachdem er den Segen Yitzhak bekommen hatte, der ursprünglich für Esav gemeint war. Und dort habe ich gefragt, was ist die Funktion des Segens? Es ist so gewaltig und wichtig daran, dass Yitzhak den Jakob segnet. Ist es so, dass mit einigen Worten Yitzhak die Weltgeschichte entscheiden kann. Und was wir dann gesagt haben, ist, dass Segnen nicht nur Segnen ist, das ist auch eine geistige Sache. Wir Segen können wir wirksam sein, aber wenn man ihn irrtümlich segnet, dann ist es vernünftig zu sagen, dass ja, ich wollte A segnen und ich habe das gegenüber B gesagt, dann bin ich nicht sicher, dass im Himmel das sich an den A anbindet. Warum? Ja, ich habe klar Absicht. Und vielleicht werden beide gesegnet, jeder erhält einen Teil. Was war so gewaltig wichtig, dass Jakob diesen Segen erhalten soll? Und was wir gesagt haben, ist, es ist die Anerkennung. Der Segen ist nicht nur der metaphysische Segen, sondern es ist die Anerkennung und Ernennung, wer eigentlich der Amtsnachfolger ist. Yitzhak entscheidet das und es ist etwas, das er nicht zurücknehmen kann. Und hier sehen wir etwas ganz Ähnliches. Er sagt, du musst mich segnen. Wo muss er ihn segnen? Wenn wir verstehen, wer der Ich ist, dann wird es noch klarer. Er muss ihn segnen, er muss eigentlich gestehen, dass Jakob gesiegt hat. Mhm. Und er muss die Überherrschaft Jakobs anerkennen. Deshalb sagt er ihm, Maschmecha, was ist dein Name? Vayomer Jakob, und sagt er, mein Name ist Jakob. Vayomer sagt, Lo Yaakov Yamer Otshimcha, Kim Israel. Dein Name wird nicht mehr nur Jakob sein, sondern auch Israel. Was heißt Maschmecha, was ist dein Name? Hat er mit einem Wildfremden gekämpft? Ja? Nein, er weiß, wie Jakob heißt. Er spielt darauf ein, sagt er nur, wie heißt du? Du heißt Jakob. Jakob ist, ja, jetzt wirst du Israel. Wir werden gleich in Rashi sehen, was das bedeutet. Und dann erklärt er noch, warum? Kisarita im Elohim wie Manashim Vatuchal. Denn du hast gekämpft mit Elohim und Anashim. In der Übersetzung heißt es mit Engel und Menschen. Mhm. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Jedenfalls, Vatuchal und du hast die überwunden. Warum sage ich Elohim und nicht Elohim? Warum sage ich Engel und nicht Gott? Weil man Gott nicht überwinden kann. Das geht sich irgendwie nicht aus. Bei uns Monotheisten ist das ein Absurdität. Also schauen wir jetzt, was Rashi dazu zu sagen hat. Vayavek ish imo lassen wir beiseite und wir gehen direkt zum 27. Vers. Kiala Shachar, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Sagt, zitiert Rashi, Vezarich ani lomar shira. Ich muss ein Lied singen. Was? Komische Sache. Ich kann mir schon vorstellen, die amerikanische die Seals im Komplex von Osama Bin Laden reingekommen sind, dass eine von den Anhängern von Bin Laden sagt, okay, lasst mich gehen, ich muss ein Lied singen. So. Ist ja los. Ja? Okay. Wir werden das entdecken gleich. Berachtani, du kannst nicht gehen, sei es denn, du segnest mich. Hier sagt Rashi etwas sehr Interessantes. Hodeli ala brachot sheberchani avi shesov marer alem. Hodeli, du sollst mir gestehen, anerkennen, ala brachot, jene Segen, sheberchani avi, dass mein Vater mich gesegnet hat, sheisav marer alem, esav, tut sie in Frage stellen, klagt sie an und sagt, ich darf nicht. Ich will, dass du diesen Segen bestätigen sollst. Er kämpft mit irgendeinem Fremden. Was hat der mit Esav zu tun, dass er jetzt den Segen, und wie kann er den Segen akzeptieren? Das ist auch komisch. Also ich bitte, dass wir alle die letzte Zeile von Rashi auf Seite 268, also die rechte Seite anschauen. Zweites Wort, Uferschu Rasal. Und unsere Rabotenu, unsere Lehrer, Sichonam Livracha, seligen Andenkens, haben erklärt, Shu Sarosh Esav. Dieser Ich war nicht irgendein Ich, ein Mann, sondern er ist ein Engel, und zwar der Sar von Esav. Das ist jetzt erstens werde ich erklären, wie das alles zusammenhängt, aber dann möchte ich fragen, woher dieser Begriff Sarosh Esav kommt. Die Annahme ist, dass Esav als Gründer einer Nation, Esav hu Edom, dass es einen Engel gibt, einen Schutzengel für diese Nation, einen Vertreter, ein himmlischer Anwalt. Und dieser Ich ist dieser Anwalt. Dieser Vertreter, dieser Schutzengel, der von Esav fortgeschickt wurde, um ihn zu vertreten. Oder der wegen Esav fortgegangen ist, um ihn zu vertreten. Und er kämpft gegen Jakob, weil die Aufgabe dieses Engels ist, etwas zu erringen für sein Volk. Und wenn Jakob ihm sagt, ich schicke dich nicht fort, sage ich muss fortgehen, um zu singen, dann meinen wir damit eine, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt Theologie ist oder Angelologie, aber wir können beide hier erwähnen. Die Frage, die wir stellen müssen hier, ist, was sind Engel? Und es kommt darauf an, wo wir schauen. In welchen Kommentaren? Rambam hat eine Interpretation von Engel, aber er hat nicht die einzige. Für Rambam, für Maimonides, sind Engel Kräfte. Der Wind, ja? Die Schwerkraft, die Zeit, die großen Naturkräfte, die im Dienst Gottes stehen. Weil wenn Gott will, bläst der Wind anders. Das sind die Engel. Intelligenzen, die im All sind. Allerdings passt das sehr gut in der aristotelianischen Metaphysik. Wer nicht zwingend Aristoteles als größt Stand der Dinge in der Wissenschaft sehen möchte, ist nicht gezwungen, um die Dinge so zu interpretieren, wie Aristoteles sie interpretiert. Es würde den Rahmen des jetzigen Shiur sprengen, wenn ich das alles im Detail erkläre. Vielleicht machen wir einen Shiur zu Maimonides Rambam Sefer HaMadaar und dann können wir darüber sprechen. Aber wir werden nur jetzt akzeptieren, dass es, was Rambam sagt, ist zum Teil nicht ganz, zum Teil seine eigene Überzeugung, sein Rationalismus, zum Teil ist es eine Folge der aristotelianischen Metaphysik. Und das heißt, wenn wir heute die aristotelianische Metaphysik nicht zwingend als Stand der Dinge der Natur sehen, dann müssen wir auch nicht alles genauso interpretieren, wie Rambam das auf Basis jener Metaphysik sehen musste. Tatsächlich gibt es für Rambam ein kleines Problem. Wenn Engel nur Kräfte sind, wie kann man Engel als Menschen sehen? Und die Antwort darauf für Rambam ist, dass diese nur in Träume erscheinen. Das ist eine Vision. Der Gegenüber haben wir Nachmanides, den Ramban, der das alles nicht erträgt, sondern bringt Beweise dafür. Ja? Es ist, ja, er erträgt nicht, weil es gefällt ihm nicht. Nein, er bringt Beweise. Wenn mehr wie eine Person einen Engel wahrnimmt, dann ist es nicht vernünftig zu glauben, dass wir unsere metaphysischen Schwierigkeiten und Probleme mit dem Paranormalen lösen, indem wir sagen, dass plötzlich eine ganze Gruppe Leute das Gleiche geträumt haben. Ja? Als Beispiel gibt Ramban die Erscheinung der drei Männer Engel bei Jakob und Sarah. Ja? Abraham und Sarah, Jakob, Entschuldigung, Abraham und Sarah. Abraham und Sarah haben die gleichen Träume gehabt, beide haben von den gleichen Engeln geträumt, die das Gleiche gesagt haben. Ein bisschen. Rambam würde antworten, dass das ein bisschen ein prophetischer Traum war. Das heißt, es ist schon durchaus möglich, dass zwei Personen das Gleiche träumen. Aber ich lasse es im Raum, dass es nicht nur die Interpretation von Rambam gibt. Und hier sehen wir in Rashi eine Interpretation, die wir von unseren Weisen kennen, nämlich die Engel spielen eine Rolle. Das ist, was ich jetzt sagen werde, steht nirgends auf dieser Art. Ich interpretiere jetzt verschiedene Quellen gleichzeitig. Wir müssen lernen, wie wir auf Gott Bezug zu nehmen. Das fällt uns modernen Menschen sehr schwer. Warum? Weil wir keine Vorbilder haben. Wir haben heutzutage keine absolute Könige. Wir haben keine Referenzen. Das geht so weit, dass Menschen manchmal fragen, es gibt eine ganze Literatur, nicht jüdisch jetzt, oder nicht fromm, ob es gibt Leute, die ketzerisch fragen, ob Gott, wie heißt es, narzissistisch ist. Weil Gott verlangt, dass man ihn dient und ihn lobt. Die Frage kommt von einem tiefen Missverständnis der endlos großen Kluft zwischen Mensch und Gott. Und es fehlen uns einfach Metapher. Im Mittelalter und früher hatte man Metapher. Man hat nur angeschaut, was ein Oberkönig ist. Und dann hat man angefangen und sagen, Gott ist größer. Und dann kann man anfangen zu verstehen, wie das funktioniert. Seit der Moderne, seit der Aufklärung, fehlen uns die Metapher, um das gut zu verstehen. Aber eine Funktion der Engel ist, die wir auch in seltsamen Momenten in tiefer Meditation wahrnehmen können, ist eben, wozu hat ein König viele Diener, die alle Arten Dingen in seinem Palast tun? Wozu hat die Königin von England ihre Garde, die vor dem Buckingham Palace mit ihren Streimlach, Spottik, Entschuldigung, ja, es ist der, im Hochsommer an einem Montagmorgen so agieren, als ob es Schabbes wäre? Ja, also die Antwort ist, dass diese ganze Show ist da, um Macht auszustrahlen. Nicht, weil die Könige es genießen, Macht auszustrahlen. Manche genießen es schon und wollen. Ja, so ein Kim Jong-il macht das alles. Es ist nicht nur aus diesem Grund, aber auch nicht nur aus diesem Grund. Es ist nicht nur für die Ausstrahlung. Die Ausstrahlung ist da, damit die Menschen überwältigt werden und sich fügen. Es ist einfach, es schafft Ordnung. Wenn alle wissen, dass der König eingreifen kann, dann muss er nicht eingreifen. Dann geschieht es von alleine. Und deshalb, das ist auch eine Rolle der Engel. Wenn wir in tiefster Meditation dazu kommen können, wie das aus manchen mystischen Schriften unserer Tradition zu lesen ist, dass man, also die hochgebildeten, tiefsten meditierenden Rabbinern können durch die Himmel reisen meditativ. Und sie begegnen all diesen Engeln, dann ist das eben, um einen Eindruck auf den Menschen zu machen, der dann weiß, was es heißt. Ja, wenn wir meditativ sehr schnell uns mit Gott verbinden, dann droht uns die Familiarität zum Verhängnis zu werden. Und das verhindert diese Familiarität. Und deshalb auf dieser Basis sagen Chazal, die Engel haben Aufgaben. Es gibt Heerscharen von Engeln, die täglich Lieder vor Gott sprechen. Shira. Genau wie wir in der Synagoge vor Gott Shira sprechen, tun das Heerscharen von Engeln. Genau wie die Leviim das im Tempel getan haben, tun das viel größere Zahlen Engel. Und wer das erfährt, der fängt an zu begreifen, wie groß die Kluft zwischen Mensch und Gott ist und wie groß das Privileg ist, dass wir Gott ansprechen können. Und dieser Engel hier muss Shira sagen. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit im Talmud, wie häufig die Engel Shira sprechen. Ja, es gibt auch Sachen, die Engel sagen täglich Shira. Es gibt eine Meinung, die sagt, und die ist hier eigentlich vertreten, dass jeder Engel nur einmal im Leben Shira spricht. Es sind aber immer andere Engel. Und heute ist seine Zeit gekommen, Shira zu sprechen. Und Jakob hält ihn zurück. Was heißt das, Jakob hält ihn zurück? Wie kann man Engel zurückhalten? Wie kann man mit einem Engel ringen und ihn zurückhalten? Also das Ringen ist an sich etwas Faszinierendes. Das Zurückhalten ist klar, was Rashi hier sagt, ist genau das. Der Sar Shel Esav möchte jetzt Shira sprechen, möchte damit das Lob und das Privileg von Edom aufsteigen lassen. Und Jakob sagt, nein, ich hindere dich daran. Was du jetzt tun musst, damit du deine Freiheit haben kannst, ist, dass du gestehst, dass diese meine Brachot sind. Das heißt damit, dass auf höchster metaphysischer Ebene Esav das dem Jakob gesteht. Das überlässt uns nur noch eine Frage. Was ist diese ganze Geschichte mit dem Sar? Und da werde ich eine Ungerechtigkeit begehen, weil ich werde das in 3 Minuten sagen.
Mehr als 3 Minuten ist auch gut.
Ja gut, sonst muss ich Daniel hier beibringen. Wir müssen anfangen, Daniel zu lernen. Im Buch Daniel, das Buch Daniel ist ein faszinierendes Werk, faszinierendes Buch, das nicht leicht zu lesen ist. Und im Buch Daniel, am Ende, die zweite Hälfte des Buches, gibt es Visionen von Daniel. Und in diesen Visionen kommen auch die Sarim vor. Und die Frage ist, was die Sarim sind. In diesem Verständnis hier von unseren Weisen hat jedes Volk, wenigstens die 70 Nationen, Nachkommen von Noach, hat jedes Volk einen eigenen Vertreter im Himmel. Und genau wie auf Erden geringt wird, ringen die Engel, weil sie die Aufgabe haben, ihr Volk zu vertreten. Und hier schickt also, entsendet Esau seinen Zar, aber es gibt einen Zar für jedes Volk. Mit einer möglichen Ausnahme. Ja? Was könnte die Ausnahme sein? Das jüdische Volk. Wenn Gott sagt, Bnei Bechori Israel, mein erstgeborener Sohn ist das Volk Israel. Alle Völker sind die Kinder Gottes. Ja? Deshalb meine Definition, wenn ich versuche, die christliche Doktrine von Jesus als Sohn Gottes zu erwidern, dann sage ich, er ist nicht mehr Sohn Gottes als irgendwelcher anderer Mensch, oder als irgendwelcher anderer Jude. Es gibt die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, aber es hat eine andere Bedeutung, ja? Und was es hier bedeutet, ist also, Israel hat keinen Zar, weil Gott ist sein Zar. Das ist auch, was zu verstehen ist unter En Masal Israel. Es gibt den Begriff von Masal, Glück. Und was damit gemeint ist, ist nicht, was wir in Deutsch Glück nennen, oder was wir heute Glück nennen, sondern eher eine Art Schicksal. Und diesem Schicksal sind alle Völker unterworfen, nicht aber das jüdische Volk, weil wir haben keinen Zar. Das Schicksal ist das Schicksal des Zars. Und wenn wir keinen Zar haben, weil wir direkt unter Gott stehen, dann sind wir auch nicht so auch ein Schicksal unterworfen. Das Schicksal kann manchmal glücklich sein und manchmal nicht, aber das heißt eigentlich ein bisschen etwas indirekter. Und ich verweise jetzt auf den Abschnitt Kitisa, wo es einige Verse gibt, die sehr schwer zu verstehen sind. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, wie sie zu interpretieren, aber ich glaube, dass ich heute, gerade jetzt, einen Vorschlag mache, der einen möglichen interessanten Weg der Interpretation anbietet. Nämlich, Gott sagt zu Moschee, Hinnia nochi shaleach. Malach, wie heißt das? Ich schau mal schnell, wie es aussieht. Geht die Sache hier.
Und Mosche sagt, kommt nicht in
Ja,
Frage.
ja, ja, ja. Das muss hier sein zwischen diesen zwei Seiten. Ach, das ist eine Seite.
In der Gegend.
Ja, aber
32, 33, Ende
ja, ich bin
32.
gerade dran. Mir hat eben ein bisschen. Nein, das ist nicht das. Noch früher. Ja, wo ist der eine Sekunde? Ah, ja, doch, 34. Warte und jetzt. Lech neche ta'am el asher dibarti lach. Geh und führe das Volk, ja, wenn ich dir gesagt habe, hinne Malachi elech lefanecha, mein Engel geht vor dir. Gut. Und v'yom pokdi, an dem Tag, wenn ich mich erinnere, ich werde mich damit beschäftigen, ufakadeti, alem chatatam. Das heißt, die Sünde ist nicht völlig verziehen, sondern sie wird, wie heißt das, über mehr Zeit verteilt. Jetzt springen wir zum 33. Kapitel, 14. Vers. sagt Gott. Sorry, 12. Vers, wir können den ganzen Text anschauen. Vayomer Moshe Lashem. Moshe spricht zu Gott. Re'e seher. Atomer Elai, du sagst mir, Ha'al et Amaze, du sollst dieses Volk heraufführen. Das ist genau Anspielung, was wir gelesen haben. Lech Neche et Am. Vata und du, lo datani et asher shlachimi, du sagst nicht, wen du mit mir schickst. Vata Amarta, du hast mir gesagt. Yedati Chaveshem, mit dem Namen. Ja, habe ich dich gekannt. Und du hast Gnade in meine Augen gefunden. Und jetzt, im Namen Zadich in Benecha, wenn ich tatsächlich Gnade in deine Augen gefunden habe, zeig mir deine Wege, wie der Acha, dass ich dich kenne. Der Mann im Zachin Benecha, dass ich weiterhin in deinen Augen Gnade finde. Und sehe, dieses Volk ist dein Volk. Vayomarnen sagt er, das ist kryptisch, ja. Panay Elechu, mein Anlitz geht, wann ich Hotilach. Und ich lasse dich. Ja? Sagt Rashi dazu, okay, ich schicke nicht einen Engel. Ich bin einverstanden. Also das hier hat Gott sich bereit erklärt, trotzdem, was früher gesagt wurde, um nicht einen Engel zu schicken. Es gibt noch eine andere Stelle, es heißt im En Padecha Olchim Al Talenu Mise. Doch hier. Vayomer Elav, und er sagt zu ihm, im En Padecha Olchim Al Talenu Mise. Wenn dein Anlitz nicht mit uns geht, ja, du bringst einen Engel, dann will ich gar nicht, brauche ich nicht. Diese ganze Erfahrung in der Wüste. Nur direkt unter Gott. Das ist eigentlich, was hier sonst komisch. Ja. Man spricht von Gott wird einen Engel schicken, Anlitz. Was ist hier gemeint? Was hier gemeint ist, ist eben diese gleiche Sache von Zar, sieht so aus. Das ist eine mögliche Sache. Die Frage ist, stehen wir unter direkter Führung Gottes oder stehen wir unter indirekter Führung wie alle anderen Völker? Und Moshe sagt, okay, wir sind hier in diesem Geschäft, dann haben wir auch Anspruch auf die Vorteile des Bundes. Ja? Also die direkte Verbindung mit Gott. Ich verweise nur noch auf eine Stelle, ein bisschen früher, auch im zweiten Buch Mosche. Das ist hier. Ah, ja. Das ist 23. Kapitel, 20. Vers. Jetzt für alle, so viel Zeit haben wir nicht, aber es gibt sehr viel Parallele zwischen dem Text, den wir aus dem Abschnitt Kittisa, 33., 34. Kapitel, 32. gelesen haben, und dem Abschnitt hier. Sehr interessante Parallele. Vielleicht schauen wir sie an, wenn wir so weit sind. Jetzt möchte ich nur lesen. Hine anochi sholeach malach lefanecha. Hine, siehe. Anochi ich sholeach. Sende fort malach einen Engel lefanecha vor dir. Lishmoch aber derech. Dich auf dem Weg zu hüten. Vielleicht wir haben dich zu bringen, zum Ort, den ich vorbereitet habe. Ich schamere mit Panav. Hüte dich vor ihm. Uschmabe kolo, horche ihn. Alta merbo, sei nicht widerspenstig. Kilo isale fischachem, er wird euch eure Sünden nicht verzeihen. Kishmibe kibo, denn mein Name ist in ihm. Das sieht so aus wie eine Art Automaton. Ja? Gott hat ihn beauftragt, das jüdische Volk zu begleiten. Aber es gibt strenge Regelung und man muss sich daran halten. Kim Shamoat Ishma Bekolo, wenn du seine Stimme horchst, was sieht und wirst tun, Kol Asher Adaber, alles was ich sage, dann werde ich die, die dich feind haben, die dich deine Belagerer sind, werde ich belagern. Kielech Malachi lefanecha, wenn mein Engel vor dir geht, wa viachain wird dich bringen, elaim moriva chitiva prisiva knaniva chiviva ivosiva, das sind Völker, fünf Völker der Völker Knans, vich chadetiv, ich werde sie zerstören, und dann musst ihr achten, kein Götzen zu dienen. Und damit meine ich, dass die Tora auch sagen will, und auch diesen Engel hast du nicht dienen. Aber wir sehen hier, vorgekündigt war mit dem Engel, nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb sagt Moshe, nein, das Einzige, was wir ertragen können, ist die direkte Beziehung. Die hohe Erwartung, dass Juden Monotheisten sind und dass wir uns an die Tora halten, das alles funktioniert nur, wenn wir die Nähe zu Gott haben. Wenn wir keine Nähe zu Gott haben, dann ist das enorm schwer zu tun. Und deshalb ausgerechnet nach der Sünde mit dem goldenen Kalb sagt Moshe, im Ein Panecha Olchim Al Ta'alid Mizeh, von deinem Antlitz nicht geht, und machen wir das nicht. Ja? Und mein Vorschlag wiederum, dass das mit der, mit der Lehre der Sarim verbunden ist. Das muss ich eigentlich schreiben. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Und danke eigentlich für die Inspiration für dieses Stück.